Lieber Mindset-Mensch, natürlich sprechen wir in dieser Folge über die Frage des Lebens aus der letzten Folge, und zwar unsere schönsten Kindheitserinnerungen, und kommen am Ende aber auch mal wieder bei dem Punkt raus, dass wir feststellen, dass gerade die unscheinbaren Momente und tiefe Beziehungen zu Menschen das sind, was in Erinnerung bleibt, sowohl damals aus der Kindheit als auch heute im Erwachsenenleben. Das und vielleicht noch die ein oder andere Info und coole Anekdote am Rande erwarten dich in dieser Folge. Bevor wir starten, ein riesen Dankeschön an Hannah für den heutigen Jingle. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Hey, can't go to sleep with no problems. Wake me up in the morning, say what's up when I'm boring, never look for no problems.
Mindset-Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben, mit Daniel Luckyman und Volkan Tava.
Ein wenig mehr emotionale Reife zu entwickeln, sollte unser tägliches Ziel sein.
Was geht, Bro?
Was geht, Bro?
Warum siehst du so fertig aus?
Warum siehst du so fertig aus? Das ist die viel bessere Frage. Lass uns diesen Part direkt skippen und einfach so tun, als wäre alles ganz normal.
Okay. Tun wir uns einen Gefallen mit, hast du recht. Wie geht es dir sonst, abgesehen von der Tatsache, dass du aussiehst wie ein Häufchen Elend gerade?
Eigentlich geht es mir ganz gut. Ich hatte eine gute Zeit letzte Woche. Und ja, im nicht so sonnigen Bremen ist es alles ein bisschen trister und grauer, aber irgendwie bockt mich das auch gerade einfach wieder. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber ich mag diesen Mix gerade aus zwischendurch mal ausbrechen aus dem Alltag und fancy life und Sommer und Sonne und dann auch wieder zurückkommen irgendwie in die Heimat, wo alles so vertraut ist. So, von daher würde ich sagen, geht es mir ganz gut, bis auf ein wenig Müdigkeit. Wie ist es bei dir?
Für die, die es nicht wissen, Daniel war wieder auf Ibiza. Ja, wieder. Da können wir gleich vielleicht nochmal ein, zwei Wörtchen zu verlieren. Aber ja, welcome back. Und wenn ich sage welcome back, dann meine ich das vor allem auch, weil ich jetzt gerade wieder in Bremen bin. Falls du es nicht wusstest. Haben wir es eigentlich schon gesehen, seitdem ich hier bin?
Haben wir, oder?
Nee, haben wir nicht.
Haben wir nicht, ne?
Nee, richtiger.
Stimmt.
Nein. Ist okay.
Richtiger Hund, nimmt er sich keine Zeit für mich.
Naja, ich bin ja, um das vielleicht kurz hier gerade zu rücken, zum Geburtstag von meiner Schwester, um sie zu überraschen, hergekommen. Bin aus Malaga hergeflogen. Überraschung geglückt und bin jetzt für ein paar Tage hier. Dementsprechend geht es mir eigentlich soweit ganz gut. Wie gesagt, Überraschung ist geglückt. Ich sehe euch alle wieder, bis auf dich. Also alles wunderbar, kann mich nicht beschweren. Und ja, dann geht's wieder zurück in die Sonne. Deswegen ist alles wunderbar, bis auf ein wenig Müdigkeit. Ja.
Ja, ist doch geil. Also die Überraschung für deine Schwester gestern hat geglückt. Das war glaube ich, eine schöne Geschichte zum Geburtstag, mal eben aufzukreuzen und um die Ecke zu kommen. Das finde ich richtig schön. Und dann, ich glaube, das ist ja auch schon soweit spruchreif, kommst du ja auch bald long-term zurück. Ich glaube, das haben wir on air auch noch nicht erzählt, oder?
Das haben wir on air auch noch nicht erzählt, das ist richtig. Ja, ich habe für mich entschieden, dass ich so Mitte, Ende Oktober spätestens wiederkomme. Ich bin gerade auf Wohnungssuche und mache Bremen wieder zu meiner Base, was nicht heißt, dass ich die ganze Zeit hier sein werde. Ich werde schon noch hin und wieder mal, vielleicht auch für ein bisschen länger, unterwegs sein, aber ich habe einfach Lust, wieder eine Base zu haben, gewisse Dinge und Projekte voranzutreiben und habe das Gefühl, dass ich das am besten aus der Heimat heraus machen kann. Und natürlich spielt eine übergeordnete Rolle, dass Familie und Freunde hier sind. Dementsprechend, ja, also ist jetzt keine Ad-Hoc-Entscheidung, die kam jetzt nicht aus dem Nichts, die verfolgt mich schon ein bisschen länger. Und mittlerweile ist es spruchreif. Ja.
Ja, geil.
Da ist was dran.
Wir freuen uns, auch wenn es, glaube ich, eine sehr, sehr besondere und schöne Lebensphase war. Ich glaube, wir haben auch viel schon über dieses Thema geredet, so Hybridleben nennen wir das ja irgendwie inzwischen immer. Also so ja. dieses Live, wo du halt nicht irgendwie ganz lange, ganz weit weg bist, sondern eher so dieses Live, du bist zu Hause, dann bist du immer wieder weg, dann bist du wieder zu Hause. Das ist irgendwie so das, was ich glaube, wir beide und vielleicht auch ein paar weitere Menschen aus unserem Circle gerade so ein bisschen anstreben, einfach so ein bisschen mehr so diese Flexibilität reinzubringen. So. Dann ist man immer wieder ein paar Wochen weg, dann ist man wieder ein paar Wochen da. Bei mir ist es aktuell so, dass ich eher so ein paar Tage weg bin und dann wieder ein paar Wochen da bin, aber wir streben das irgendwie alle für uns gerade so ein bisschen an, einfach so gar nicht mal so dieses lange weit weg sein, weil ich glaube, auch du hast nochmal echt für dich so gemerkt, so jetzt die letzten anderthalb Jahre, wie wertvoll das dann doch ist, auch einfach auf so einem Mittwochabend zu Hause zu sein und mit den Jungs irgendwo auf dem Sofa zu sitzen und zu chillen. Das ist, glaube ich, für uns schon eine sehr, sehr wertvolle Sache. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass gerade unsere Heimatstadt auch einfach begrenzt ist von den Möglichkeiten, so vom Wetter, so von den anderen Optionen, die man hier so hat. Und deswegen ist der gesunde Mix, glaube ich, das, was aktuell einfach das Erstrebenswerte ist. Ne?
Ja, ich habe tatsächlich schon viele Erfahrungen, die ich für mich irgendwie in Gedanken gebündelt habe und ja, insgesamt so den Rückblick versucht zu verschriftlichen, um das einfach für mich festzuhalten. Also ich bin gerade dabei, das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten. Ich habe zwar noch einen kleinen Trip vor mir, also ich werde ja nochmal irgendwie so 6, 7, 8 Wochen Malaga ab nächster Woche nochmal haben. Da freue ich mich auch sehr drauf. Aber ich würde sagen, wenn ich da alles ein bisschen klarer sortiert habe, können wir das auch nochmal ein bisschen vertiefen, weil da sind echt ein paar spannende Learnings mit bei und diese Mittwochabende, die habe ich damals schon genossen und ich habe sie in der Zeit, in der ich jetzt sehr, sehr häufig nicht dabei war, auch sehr vermisst. Dementsprechend merkt man einfach, dass alles mit einem Preis kommt. So, jetzt habe ich hier wieder graue Wolken über mir, anstatt die Sonne, aber dafür habe ich wieder die Leute um mich rum. Also ja, gibt es sehr, sehr spannende Gedanken zu, aber wie gesagt, lass uns das bei Gelegenheit nochmal vertiefen. Ich bin nur, um das vielleicht an dieser Stelle festzuhalten, wirklich, und das war so für mich Bottomline aus den ersten Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, sowas von dankbar und privilegiert, das ist mir nochmal klar geworden. Zum einen, dass ich dieses Leben so leben konnte und auch weiterleben darf. Und zum anderen aber auch gerade im Zusammenhang mit den richtigen Beziehungen und Tiefenbeziehungen um mich herum, weil es, glaube ich, nicht selbstverständlich ist, dass ich in dieser Zeit, egal wo auf der Welt, so häufig und so viele verschiedene Leute auch zu Besuch hatte. Also das muss man sich vielleicht auch nochmal kurz vor Augen führen, oder ich habe es mir vor Augen geführt, wie viele Menschen aus meinem Umfeld mich auf Bali besucht haben, nach Malaga gekommen sind oder auch kommen wollen. Meine Mama und meine Schwester waren jetzt gerade, ich glaube, das war nach der letzten Aufnahme, deswegen war das noch kein Thema, auch bei mir in Malaga. Wir hatten 4 super schöne Tage. Ich habe sie durch Malaga geführt. Wir waren 24/7 zusammen. Hatten eine super schöne Zeit. Ist natürlich auch cool, sowas mit Mama und Schwester machen zu können. Das habe ich sehr genossen. Die nächsten Jungs haben sich jetzt auch schon wieder für Malaga angekündigt, obwohl ich in 2 Monaten irgendwie wieder hier bin. Und da sind super, super spannende Erkenntnisse rausgekommen. Aber ja, ich sag's nochmal, das können wir gerne vertiefen, wenn ich da ganz klar im Kopf bin.
Ja, ich bin gespannt auf die konsolidierten Erkenntnisse und hoffe, dass wir uns dann auch irgendwie, heute hast du mich ja schon wieder fürs Mittagessen versetzt, aber vielleicht sehen wir uns dann ja auch endlich die Tage. Ich bin sehr gespannt.
Stellt er das so dar, als ob es an mir scheitert? Ich besuche dich gleich im Büro, Daniel.
Sehr schön, sehr schön.
Ja, arbeiten wir zusammen.
Aber lass uns vielleicht kurz über das Quote sprechen.
Jo.
Ein wenig mehr emotionale Reife entwickeln oder zu entwickeln, sollte unser tägliches Ziel sein. Das ist ein Quote, was ich gefunden habe, worüber ich gestolpert bin, wo man sehr, sehr viel drüber reden kann. Vor allen Dingen, weil es auch sehr, sehr schöne Ausführungen noch zu diesem Quote gibt. Also grundsätzlich glaube ich einfach, dass uns emotionale Reife am Ende des Tages zu reflektierteren, liebevolleren, besseren Menschen macht, wenn wir es zulassen, uns jeden Tag aufs Neue irgendwie auf emotionale Herausforderungen einzulassen und mit ihnen vielleicht anders umzugehen als noch gestern. Und dazu gibt es ein paar spannende Zusatzsätze, die wir hier einfach mal droppen, die das Ganze nochmal ein bisschen verdeutlichen. Wir hätten dann einiges mehr über uns gelernt und verändert. Wir würden dann verstehen, warum uns unsere Kindheit verkorkst hat. Wir würden mit viel dunklem Humor erkennen, dass wir Dummköpfe sind. Wir würden den Einfluss des Körpers auf den Geist anerkennen, nicht weil etwas Tragisches passiert ist, sondern weil wir einen O-Saft brauchen oder eine Stunde zu wenig Schlaf bekommen haben. Wir würden die Kunst der Diplomatie und die Bedeutung der Höflichkeit hochhalten und verstehen, dass andere Menschen genauso leicht gekränkt werden können wie wir selbst. Wir würden unsere Muster erkennen und nicht ständig versuchen, ältere Autoritätspersonen zu beeindrucken und uns nicht mehr in unerreichbare Menschen verlieben, die bereits mit jemandem anders liiert sind. Es würde mehr Zeit vergehen zwischen einem Gefühl und der Notwendigkeit zu reagieren. Es kann sogar sein, dass wir das Gefühl einfach beobachten und gar nichts tun.
Oh ja. Oh ja, das steckt sehr viel in diesem Quote. Ich habe das Gefühl, dass es an sich schon sehr, sehr für sich steht, beziehungsweise klar ist, was da drin steckt. Aber warum hast du das ausgewählt? Also, was hat dich daran gecatcht?
Was hat mich daran gecatcht? Viele Dinge haben mich daran gecatcht. Ich glaube einfach, vor allen Dingen so diese Thematik Trigger. Ich denke oft an dieses Thema Triggerpunkte. So. Es gibt Leute, die sind durch jeden Scheiß getriggert. Die regen sich über jeden Scheiß auf, die lassen sich durch jeden Scheiß aufwühlen. Da musst du nur Thema X, Y, Z ansprechen und direkt ist irgendwie so ein Triggerpunkt aktiviert. Und ich finde so, emotionale Reife ist für mich oftmals genau das Gegenteil von Trigger. Denn wenn du emotional reif bist, dann weißt du, was deine Trigger sind, aber lässt es nicht unbedingt immer zu oder möglichst nie zu, dass diese Trigger dich halt auch einnehmen. So, und deswegen finde ich diesen letzten Part, den ich gerade gesagt habe, so spannend. Es würde mehr Zeit vergehen zwischen einem Gefühl und der Notwendigkeit zu reagieren. Es kann sogar sein, dass wir das Gefühl einfach beobachten und gar nichts tun. Das finde ich so wertvoll, weil wir für uns entscheiden ja, wie wir mit einer Sache umgehen, wie wir auf eine Sache reagieren, ob wir überhaupt auf eine Sache, auf eine Aussage, auf eine Handlung reagieren wollen oder nicht. Und ich habe dieses Quote ausgewählt, einfach weil ich das schon oft auch in unserem Circle noch beobachte, so, dass wir da alle noch viel lernen dürfen. So, und wir auch einfach, allein die Tatsache, wenn wir alle irgendwie anerkennen würden, dass wir Dummköpfe sind, auch ein Part gerade so, und uns alle nicht zu ernst nehmen und alle irgendwie wissen, dass wir alles kleine Idioten sind, die auch mal über sich selber lachen können. Deswegen dieses Thema mit diesem dunklen Humor. Ich glaube, vieles würde dadurch einfacher sein, weil wir würden unsere Egos dadurch zur Seite schieben können und emotional reifer durchs Leben gehen und dadurch halt weniger getriggert durchs Leben gehen, liebevoller trotzdem durchs Leben gehen. All diese ganzen Dinge. Und deswegen finde ich so wichtig, sich jeden Tag aufs Neue auf emotionale Reife einzulassen.
Ja, und wahrscheinlich vermeidet man dadurch auch einfach sehr unnötige und überflüssige Konfrontationen und Situationen. Ich habe da jetzt nämlich gerade ein ganz konkretes Beispiel im Kopf, zu dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar hat vor, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, 12 Jahre vielleicht, plus minus, hat Sebo mir damals, du kennst ihn, für alle, die ihn nicht kennen, Sebo ist ein Freund von uns und mit dem haben wir damals ja auch zusammen Abi gemacht, also es ist schon ein Tag her. Der hat mir damals eine Sache gesagt, die ist bis heute in meinem Kopf geblieben. Ich weiß nicht, ob er das immer noch so macht, ich werde ihn mal fragen, aber er hat damals zu mir gesagt, wenn er eine WhatsApp-Nachricht kriegt, die ihn triggert, die ihn aufregt, wo er irgendwie, keine Ahnung, aufgewühlt ist, sauer wird, was auch immer, dann hat er es sich zur Gewohnheit gemacht, nicht direkt zu antworten. Was man ja normalerweise tut. Man wartet nur darauf, dass die nächste Nachricht kommt und ist schon mitten am Schreiben und voll aus dem Affekt heraus, aus der Emotion heraus und es pusht sich gegenseitig auf. Und er hat sich zur Gewohnheit gemacht, quasi die Nachricht zu lesen, die Emotion einmal zuzulassen, 10, 15 Minuten drüber nachzudenken, zu warten und diese Emotion abkühlen zu lassen und erst danach darauf zu antworten. Ob es jetzt 10, 15 Minuten sein müssen oder 5 Minuten reichen, ob der andere vielleicht eine Stunde braucht, was auch immer, das ist erstmal völlig egal. Man kann darüber diskutieren, dass WhatsApp sowieso nicht das richtige Medium ist, um solche Themen, wo man vielleicht emotional aufgewühlt wird, auszudiskutieren. Aber ich fand, das passt zum einen sehr, sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Das ist mir im Kopf geblieben. Ich fand das damals schon sehr, sehr spannend. Und es ist so ein greifbares, alltägliches Beispiel, wo, glaube ich, jeder für sich die eine oder andere Situation im Kopf hat, wo es Sinn gemacht hätte, auch so zu reagieren oder halt erstmal nicht zu reagieren.
Absolut, absolut. Ich glaube einfach, so einen gewissen Abstand zu seinen eigenen Emotionen zu gewinnen und sich selbst aus dieser Vogelperspektive zu beobachten, in solchen Situationen, ist ja total schwierig, ne? Also es ist uns ja allen total klar, lass mal so eine Situation aufkommen und du bist aufgewühlt und dann sollen mal die schlauen Mindset-Menschen um die Ecke kommen und sagen, ja, dann musst du dich erstmal von außen beobachten. Also alles total klar, dass das nicht easy ist, aber es ist möglich und es ist halt auch ein Skill, für sich selber auch zu merken, oh, warte mal kurz, das triggert mich, fuck. Und dann halt auch zu checken, so, triggert mich das jetzt irgendwie aus externen oder am Ende dann doch internen Gründen, weil die meisten Trigger, und deswegen sehe ich einen Trigger auch immer so als Geschenk, die meisten Triggerpunkte sind Geschenke, die dir die Chance geben, ein Problem aufzudecken, was du scheinbar noch nicht mit dir selbst ausgemacht hast. Eine Sache dir selbst zu vergeben, die du dir scheinbar noch nicht selbst vergeben hast. So, und das verbinde ich sehr mit emotionaler Reife, dass wir uns da verstehen und dass wir uns da auch ein bisschen mehr Raum geben und nicht auf alles immer direkt reagieren müssen und irgendwie alle Emotionen direkt für bare Münze zu nehmen, ohne die mal zu filtern und so. Und ich glaube, dadurch entstehen am Ende auch tiefere, reflektiertere Beziehungen, wenn du halt nicht jeder Emotion direkt folgst. So, oh nee, das fuckt mich jetzt ab und das muss ich jetzt direkt zum Ausdruck bringen und mache jetzt direkt ein Fass auf. Nee, mal kurz innehalten und drüber nachdenken, warum fuckt mich das gerade eigentlich ab? Und ist es das wirklich gerade wert? Und ist es vielleicht einfach ein Thema, was ich von früher irgendwie für mich nochmal aufarbeiten muss? Oder ist es das jetzt wirklich wert, das Fass aufzumachen? Und man kommt bestimmt auch oft genug zum Ergebnis, nee, das ist es jetzt wert. Ne? Also ich will das ja gar nicht kleinreden. Es gibt sicherlich Themen, die sollte man ausdiskutieren. Da sollte man auch abgefuckt sein und so. Das gehört ja auch zum Leben dazu. Wir wollen ja auch nicht irgendwie Emotionen andauernd unterdrücken. Aber sie zumindest mal durch so einen Filter laufen zu lassen und aus der Vogelperspektive sich selbst zu beobachten, das ist ein wertvoller Skill. Daher der Quote.
Ja, ich habe super Quote auf jeden Fall. Ich habe da noch einen Gedanken zu, weil du das gerade als Skill definierst, was ich absolut gut und richtig finde. Ich habe da letztens was zu gelesen und fand das super spannend. Ich glaube, das lässt sich sehr, sehr gut darauf übertragen. Da ging es darum, dass wir Menschen so gepolt sind, wenn wir beispielsweise karrieremäßig irgendwie was erreichen wollen, dann arbeiten wir dafür. Ja, wir fangen an, nach der Schule irgendwie, keine Ahnung, eine Ausbildung zu machen, zu studieren und uns zu verbessern, um ein gewisses Level zu erreichen. Wenn wir dann im Job sind und vielleicht ambitioniert sind, dann arbeiten wir uns den Arsch ab, um eine Führungskraft zu werden. Was auch immer es ist, wir tun etwas dafür, wir leisten etwas, wir gehen auf Fortbildung, um besser zu werden. Das Ganze machen wir genauso im Sport. Wenn wir ambitioniert sind, wenn wir besser werden wollen, dann gehen wir häufiger trainieren als andere, achten auf unsere Ernährung. Und in diesen Bereichen ist es für uns völlig normal, besser werden zu wollen. Und in dem Beispiel, was ich gelesen hatte, ging es darum, dass wir viel zu selten daran arbeiten, besser zu werden, um richtige Beziehungen zu führen. Ja, du hast jetzt gerade von tiefen Beziehungen gesprochen oder noch tieferen und besseren Beziehungen. Und das, deswegen jetzt die Brücke zu dem Thema, wir arbeiten teilweise halt auch viel zu wenig an uns selbst, um mit uns selbst besser klarzukommen, um uns selbst besser kennenzulernen. Und solche Skills, was du jetzt gerade beschrieben hast als Skill, und deswegen sehe ich das genauso als Skill, wenn man das wirklich für sich aufarbeiten kann, verbessern kann und daran wachsen kann, das sind oft Themen, da fällt es uns gar nicht ein, daran zu arbeiten, wobei es im Zweifel viel wichtiger ist, an solchen Dingen zu arbeiten und besser werden zu wollen, als an den anderen Dingen. Warum triggert mich das? Wie kann ich das aufarbeiten? Was sagt das über mich aus? Wie kann ich damit besser umgehen? Und der Rattenschwanz, der positive Rattenschwanz, der daraus folgt, wie du es gerade beschrieben hast, sind tiefere Beziehungen zu den Menschen auf der anderen Seite, aber auch vor allem eine tiefere Beziehung dir selbst, klarer sein, glücklicher sein, zufriedener sein. Ich glaube, wenn man sich einfach vor Augen führt, wofür wir alles arbeiten, um besser zu werden und was auf der anderen Seite als Benefit auf uns wartet und dass man auch diese Dinge als an sich und am Leben arbeiten betrachten kann, weil es Fähigkeiten sind, die man erlernen kann, kriegt das nochmal eine ganz andere Perspektive und ist nicht nur einfach so Mindset-Gelaber-mäßig dahergesagt und nicht greifbar, sondern es ist ein wirklicher Skill, den du lernen kannst.
Absolut. Und mir fällt so an dieser Stelle das Wort Meta-Skills ein. So, das sind halt Skills, die du dir aneignest, die halt in allen möglichen Lebenslagen für dich relevant sind. So, da geht es nicht darum, dass du dann der Profi in Excel bist, sondern es geht darum, dass du der Profi darin bist, mit Menschen zu interagieren. So. Und der Profi darin bist, empathisch zu sein. Und der Profi darin bist, irgendwie Situationen richtig einschätzen zu können, gerade soziale Situationen richtig einschätzen zu können. Und wenn ich eins zum Ausdruck bringen möchte damit und auch die Wichtigkeit davon zum Ausdruck bringen möchte, eine Stunde, die du investierst in dich, in deine Art, wie du mit Triggern umgehst, in deine emotionale Reife, in deinen Umgang mit anderen Menschen, in deine Beziehungen, ist das Zehnfache wert von einer Stunde, die du in einen Hard Skill investierst. So, weil das übergeordnete Skills sind, die du überall brauchst, übergeordnete Fähigkeiten, die dich insgesamt in die Lage versetzen, beispielhaft tiefere Beziehungen zu führen. Und warum kommen wir immer wieder auf dieses Thema tiefere Beziehungen? Vor allen Dingen deshalb, weil es gibt diese Harvard-Langzeitstudie, vielleicht habe ich es letztes Mal schon gesagt, aber das, was glückliche Menschen von unglücklichen Menschen unterscheidet, ist ganz primär die Tiefe der Beziehungen, die sie zu ihrem Umfeld, zu ihren liebsten Menschen pflegen. Also stumpf gesagt, die haben halt wirklich Menschen über 50, 60 Jahre begleitet und beobachtet und immer wieder befragt, so, wie glücklich bist du, wie ist es mit dir und wie steht es auch um deinen Gesundheitszustand und so. Und es war ganz, ganz klar nachvollziehbar, dass die Menschen, die tiefe Beziehungen führen, die im Umkehrschluss wissen, wen sie um 3 Uhr nachts anzurufen haben, das sind die Menschen, also wenn es ihnen schlecht geht, ne? Das sind obviously die Menschen, die glücklicher durchs Leben gehen. Das sind die Menschen, die gesünder durchs Leben gehen, die eine geringere Rate eines Herzinfarktes haben und. Ne? Also wie weitreichend dieses Thema der tiefgehenden Beziehung ist, so auf allen Ebenen, das kann dir trotzdem im Business-Kontext helfen. Weil wenn du weißt, wie du gute Beziehungen, echte Beziehungen zu Menschen führst, natürlich hilft dir das auch im Business. Das hilft dir in der Partnerschaft, das hilft dir in der Freundschaft. Und glaubt es mir so, das ist das, was dich am Ende glücklich macht. So, das maße ich mir jetzt einfach mal an, das auch wirklich so klar zu sagen, so, alles andere wird dich vielleicht short-term glücklich machen, sind nette Gimmicks, nette Benefits, sei es irgendwie Geld, sei es ein nettes Haus und Auto und hast du nicht gesehen und all diese ganzen Dinge. Aber am Ende des Tages wirst du dann glücklich durchs Leben gehen, wenn du gute Beziehungen führst. Und ein Zusatz dazu noch, einfach weil mir dieses Thema so unglaublich wichtig ist. Simon Sinek, checkt ihn bitte ab. Super, super krasser Guru, was das Thema Leadership, Mindset und alles Mögliche angeht. Ich feiere den Kerl krass. Simon Sinek, unbedingt abchecken. Und der Kerl, ich habe gestern erst ein Video von ihm gesehen, ein neues Video, wo er halt sagt, Burnout. Er redet immer so davon, dass alle Menschen immer so hochambitioniert durchs Leben gehen und Vollgas geben und hast du nicht gesehen. Und Menschen sich dann ja auch schnell vergleichen, ey, wenn der das schafft, irgendwie von morgens bis abends zu arbeiten und zu hustlen und der irgendwie gefühlt keine Pausen braucht und hast du nicht gesehen, dann muss ich das ja auch schaffen. Und dann vergleichen sich die Menschen und dann will Person A genauso ambitioniert durchs Leben gehen wie Person B. Was Person A nur nicht sieht, ist, welche tiefen Beziehungen Person B führt. Wie sehr Person B der Rücken freigehalten wird. Wie sehr Person B in einer glücklichen Partnerschaft lebt. Wie sehr Person B am Wochenende mit seinen Freunden zusammen grillt und lachen kann und Scheiße labern kann und weiß, diese Menschen haben meinen Rücken. Das sieht Person A nicht. Person A sieht nur, wie dieser Mensch von Montag bis Freitag am Hasseln ist, von mir aus auch noch am Wochenende und so richtig, richtig ambitioniert lebt. Aber diese Person sieht nicht, was im Hintergrund an Beziehungen sozusagen das Backup sind, was diese Person erst in die Lage versetzt, so ambitioniert zu sein. Mit anderen Worten, die Burnout-Rate ist vor allen Dingen da sehr hoch, wo Menschen nicht diese Tiefe an Beziehungen haben, wo Menschen nicht diese Art von Offenbarung leben können und ihre Verletzlichkeit zeigen können. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Und all diese Dinge, da passiert deutlich häufiger ein Burnout als bei Menschen, die echte, authentische Beziehungen führen.
Bringt natürlich ein ganz neues Licht auf das Thema Burnout. Ich stelle mir gerade die Frage, neigen einfach nur die Menschen, die diese tiefen Beziehungen weniger haben, dazu mehr zu arbeiten und geraten deswegen häufiger in Burnouts als die anderen? Oder geraten sie mit gleichermaßen Verteilung an Arbeit quasi häufiger in Burnouts, weil sie den Rücken nicht haben?
Ist so ein Henne-Ei-Problem, ne? Ja. Ich würde fast behaupten, hey, wenn da jemand gerade da draußen ist, der irgendwie merkt, boah, ich verflüchte mich echt krass in die Arbeit und irgendwie gibt's links und rechts nicht mehr so ganz viel, hinterfrag dich, Bro. Oder Sis, hinterfrag dich. Ist das, Sis ist immer komisch, wir brauchen noch ein Äquivalent für Sis. hinterfrag dich, ist das gerade gesund, ist das gut und solltest du vielleicht ein bisschen mehr Zeit von deiner verfügbaren Zeit in deine Beziehung stecken und rutschst du gerade in so eine Workaholic-Burnout-Geschichte rein. Es muss nicht immer so sein und phasenweise kann man seinen Fokus auch mal so in diese Richtung shiften, aber habt da bitte diese Awareness dafür, dass sowas immer so ein Red Flag ist. So, jetzt habe ich wieder ganz viele Anglizismen verwendet. Lass uns das Thema aber gerne einmal so stehen lassen und den Rest unserer Zeit nochmal mit unserer Frage des Lebens vom letzten Mal verbringen.
Oh ja, da bin ich sehr gespannt auf deine Antwort, weil du, als ich sie dir letztes Mal gestellt habe, schon direkt wusstest, was deine Antwort sein wird. Yes. Für alle, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, schämt euch, holt das nach. Aber ich wiederhole die Frage des Lebens. Und zwar, was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
Yes. Genau, da fällt mir, und das ist mir beim letzten Mal direkt etwas eingefallen, und deswegen ist es jetzt auch genau der Gedanke, der sehr präsent und parat ist, der mich auch immer wieder, wenn ich drüber nachdenke, ein bisschen emotional macht. Meine schönste Kindheitserinnerung ist tatsächlich, für die, die es nicht wissen, ich habe ja sehr, sehr, sehr früh angefangen mit dem Fußballspielen. Und mein Opa hat mich zum Fußballspielen gebracht. Und meine schönste Kindheitserinnerung ist im Prinzip wirklich die Tatsache, dass ich da mit Opa zum Fußball fahre, er bei jedem Training, jedem Spiel dabei war, immer am Spielfeldrand irgendwie stand, mein größter Kritiker auch war, das muss man mit dazu sagen, aber er wirklich immer da war. Er war immer da. Er hat bei jedem Turnier am Seitenrand gestanden, bei Wind und Wetter, und hat mich gepusht und hat versucht, aus mir eine bessere Version zu machen. Wir haben uns auch oft gestritten. So, ich kann mich an Situationen erinnern, gerade als wir noch auf kleinem Feld, kleine Pimpfe waren, so, und ich da irgendwie versucht habe im Alleingang da 5-6 Leute auszudribbeln und so, und er dann sagt, Mensch, spiel doch mal ab und so, und dann ich es beim nächsten Mal mit meinem Sturkopf nochmal probiert habe und es dann geschafft habe und dann zu meinem Opa rausgerufen habe, so nach dem Motto, siehst du, geht doch auch alleine und so. Das sind so Erinnerungen, die einfach echt tief drinne sind, so, für die ich einfach unglaublich dankbar bin und wo ich einfach auch merke, wie dankbar ich dafür bin, so einen Opa zu haben, der mich so im Leben begleitet hat, der mich so gepusht hat und der mich am Ende wahrscheinlich mehr als jeder andere Mensch zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin.
Oh ja, da kriege ich wieder Gänsehaut. Das passiert ja ab und zu mal hier im Podcast. geil, also ich habe tatsächlich selber noch vor Augen, wie ich deinen Opa am Spielfeldrand hin und wieder gesehen habe. Wir haben ja im kleinsten Kreise Bremen-Nord nicht so viele Vereine, das heißt, man ist sich ab und zu auch mal über den Weg gelaufen. Ich habe noch ein Hallenturnier vor Augen, wo ich noch ganz genau weiß, dass er auch da war. Also irgendwie kennt man deinen Opa, glaube ich, in unseren Jahrgängen am Fußballfeldern, an den Feldrenten. Super schön. Und bei der ganzen Sache geht es ja jetzt nicht um die Kindheitserinnerung, dass du irgendwie damals eine coole Zeit im Fußball hattest oder irgendwelche Erfolge gefeiert hast. Das ist auf einer anderen Ebene natürlich auch sicherlich nochmal eine geile Erinnerung, aber es geht mal wieder um Zwischenmenschlichkeit, um Beziehungen und um Liebe, in dem Fall um eine sehr besondere Beziehung zwischen Opa und Enkel, die dich bis heute begleitet. Und man muss ja sagen, so dein Opa hat dich nicht nur im Fußball so gepusht, sondern du hast, glaube ich, gerade in einem Nebensatz so gesagt, im ganzen Leben irgendwie so vorangetrieben und dich zu dem gemacht, was du bist und wer du bist. Da fällt mir noch ganz konkret das Beispiel ein. Du hast ja damals dein Stipendium bekommen während der Abi-Zeit, was dich zum einen finanziell damals supportet hat, vielleicht kannst du da selber gleich noch ein, zwei Sätze zu verlieren, aber vor allem auch ein Netzwerk eröffnet hat, deine nächsten Karriereschritte nach dem Abitur ermöglicht hat und so weiter und so fort. Und was durch deinen Opa initiiert wurde, weil er einen Zeitungsartikel gesehen hat und gesagt hat, Daniel, du bewirbst dich da jetzt. Nicht, also es geht dabei nicht darum, dass er eine Zeitung gelesen hat und gedacht hat, ja, hier, das passt zu Daniel, sondern was er in dir gesehen hat, wie viel Potenzial und wie viel Luft da noch für dich ist, aber wie viel er einfach schon, also was er dir zugetraut hat, das ist es. Wie viel er dir zugetraut hat, was er sich für dich gewünscht hat und wie viel Potenzial er in dir gesehen hat, um zu sagen, hier ist ein Stipendium, ich will, dass du dich darum bemühst und bewirbst und ich traue es dir zu, dass du das schaffst. Da steckt ja so viel hinter, was dieses Fußballbeispiel, dass er immer da war. Deswegen gibt es ja auch bei Instagram und TikTok und überall diese ganzen Videos von wegen, wie wichtig es ist, einfach nur da zu sein, wenn kleine Kinder irgendwelche Aufführungen haben und dann Mama, Papa auf einmal doch in der Crowd zu sehen sind. Das schwingt so, so viel mit, und das hat Opa in deinem Fall, ich sag's jetzt einfach mal, halt nicht nur im Fußballbereich, sondern in deinem ganzen Leben so gemacht.
Absolut.
Das ist wieder dieses Thema Beziehungen.
Total. Und dafür bin ich einfach unglaublich dankbar, als er da, also er hat mehr in mir gesehen, als ich in dem Moment in mir gesehen habe. So, ich hatte ein Stipendium, ich habe jeden Monat Kohle gekriegt, wo ich mir Fußballschuhe, sonst was von kaufen konnte. Ich habe ein iMac geschenkt bekommen. Ich durfte mich aufs mündliche Abi in Madrid vorbereiten. Ich habe mein mündliches Abi auf Spanisch gemacht und all so ein ganzer Kram. Wäre alles nicht passiert ohne meinen Opa. Und bevor ich dir die Frage zurückstelle, nur noch einen Satz, der mich dazu nochmal so ein bisschen inspiriert. Neben der Tatsache, dass ich dir, lieber Opa, auch wenn du diesen Podcast nicht hörst, aber vielleicht hörst du ja diese Sequenz, weil Oma sie dir vorspielt, denn Oma hört diesen Podcast. Danke.
Liebe Grüße.
Danke. Tausendmal danke, lieber Opa, an dieser Stelle dafür, dass du mich zu dem Menschen gemacht hast, der ich bin. Und vielleicht eine kleine Inspiration für euch da draußen. Wir sind alle wahrscheinlich noch kein Opa. Wäre cool, wenn Opas uns zuhören. Shoutout an euch anderen Opas. Meldet euch gerne bei uns. Schreibt uns bei Instagram. Ja. Aber vielleicht sind wir alle ja in der Lage, jemanden, ob es unsere Nichte, unser Neffe, unser kleiner Bruder, unsere Schüler, wenn wir Lehrer sind, I don't know. Jeder von uns hat wahrscheinlich irgendwelche Menschen im Leben, denen er was zeigen kann, die er begleiten kann, die er inspirieren kann, die er pushen kann zu einer besseren Version von sich selbst. Macht das. Macht das. Das ist ein schönes Gefühl, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Wenn du das auch irgendwann weitergibst, was du selber mal erfahren durftest, dann ist das das schönste Geschenk, was du weiter in die Welt tragen kannst. So viel dazu.
Oh ja.
Volkan, deine schönste Kindheitserinnerung.
Daniel, meine schönste Kindheitserinnerung. Ich habe da tatsächlich viel drüber nachgedacht, weil es mir nicht leicht gefallen ist, das an einer Erinnerung festzumachen. Aber ich bin unterm Strich beim gleichen Ergebnis rausgekommen wie du. Es ging immer um so in dem Moment vielleicht ganz banale und einfache Dinge mit anderen Menschen. Und ich habe da ein paar Flashbacks und Bilder vor Augen, ganz konkret mit meiner Schwester und mit Annel. Für alle, die jetzt mit dem Namen nichts anfangen können, Annel ist mein Cousin und Freund von uns beiden. Wir sind bis heute eine Crew und ich kenne ihn seit seiner Geburt, weil ich älter bin. Muss ich kurz trauen. wie wir bei mir im Kinderzimmer sind, Gruselversteck spielen oder uns mit irgendwie Mützen und Schals und keine Ahnung was für Zeugs bekleiden und ins Wohnzimmer rennen und meinen Eltern irgendwie eine Show abliefern, so völlig behindert, aber wie Kinder halt sind. Und ich habe das noch vor Augen und es gibt tatsächlich auch noch Bilder davon. Mal gucken, ob ich hole mir mal die Erlaubnis, ob ich das posten darf. Dann können wir das mal in die Story teilen. Wie wir da irgendwie so, keine Ahnung, 3 Schals, 2 Mützen und was auch immer tragen und so. Also nichts in Anführungsstrichen Relevantes, aber einfach so eine Erinnerung, wenn ich drüber nachdenke, geht mir das Herz auf. Ich kriege ein Lächeln ins Gesicht, weil wir damals einfach so unbeschwert gespielt und Spaß gehabt haben. Und das gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz besonderen Touch in dieser Konstellation auch mit Arnold und mit meiner Schwester bis heute super, super schöne und tiefe Beziehungen führen. Und wenn ich jetzt dieses Beispiel nehme, dann wird es vielen anderen Momenten und Erinnerungen gar nicht so gerecht und auch anderen Menschen, mit denen ich in meiner Kindheit super schöne Erinnerungen hatte. Aber das war so ein ganz konkretes Beispiel, was mir eingefallen ist. Ich belasse es mal bei dem einen Beispiel, aber ich muss sagen, mir ist nochmal ganz deutlich geworden, was für eine super schöne Kindheit ich hatte, wie viele schöne Erinnerungen ich auf einmal, als ich drüber nachgedacht habe, wieder in meinen Kopf geschossen sind. Das soll einfach nur ein Beispiel dafür sein, was eine super schöne Kindheitserinnerung von mir ist.
Ja, mega schön, mega schön. Und ich finde, deine Beispiele erinnern einfach auch nochmal so daran, so wie simpel das Leben sein kann und auf welche Dinge es am Ende auch ankommt. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Quintessenz aus dem so. Klar, es gibt immer diese großen Highlights, ne? Wir haben eben im Nebensatz noch gedroppt, dass ich auf Ibiza war und all dieser ganze Kram so zum zweiten Mal, what the fuck und so. Und dass das auch alles bestimmt seine guten Gründe hat vom Timing her und dass das auch alles super ist und so. Können wir beim nächsten Mal nochmal kurz drüber reden. Ja. Aber dass die wirklich nachhaltigen Dinge, die im Kopf bleiben, dann doch irgendwie die Dinge sind, die im Wohnzimmer passieren, so im übertragenen Sinne. Oder die Dinge, die am Esstisch passieren oder die Dinge, die auf dem Fußballplatz in der Heimat passieren, wo man 3-4 Mal die Woche hinfährt. Und das zeigt uns irgendwie nochmal so, klar, man kann irgendwie die Highlights im Leben chasen und sollte man auch, weil das ist geil. Aber ich glaube, so richtig substanziell kommt es dann genau auf diese banalen Erinnerungen an, wo man nicht viel brauchte, wo es nicht viel gebraucht hat, wo man einfach nur miteinander war und irgendwie durch dick und dünn miteinander gegangen ist. Und das zahlt auch wieder auf das ein, was wir davor gerade schon hatten, so Beziehungen. All das, was du gerade gedroppt hast, ist am Ende des Tages zurückzuführen auf gute, enge, liebevolle Beziehungen. Und genau das Gleiche ist es bei mir auch mit meinem Opa. Und ich glaube, das zeigt nochmal in einer ganz anderen Facette, dass wir uns auf unsere Beziehungen konzentrieren sollten und jeden Tag ein bisschen daran arbeiten sollten, unsere Beziehung besser zu machen, zu pflegen und dafür zu sorgen, dass, dass sie entweder in unserem Leben mindestens bleiben oder noch weitere schöne Beziehungen dazukommen. Denn darum geht es im Leben und das macht am Ende diese schöne Erinnerung aus. Ob heute oder damals. Also selbst wenn man uns in 30, 40 Jahren fragt, was waren deine schönsten Erinnerungen in deinen 30ern oder in deinen 20ern,
ja,
dann wird das ähnlich sein. Dann wird es auch dieses Ding sein von, ja, wir saßen irgendwie am Esstisch oder wir saßen bei Maslum, unserem Kumpel, auf dem Sofa oft genug. Das werden die Erinnerungen sein, da bin ich mir sehr sicher.
Da muss ich noch mal kurz eine Sache droppen. Shoutout an Walter mal wieder an dieser Stelle. Ich habe letztens in seinem Podcast folgende Frage gehört, die hat er dann gestellt gehabt. Wenn du die Wahl hättest zwischen dem 10 von 10 maximal geilen Abend, wo du alles, was du dir vorstellen kannst, an Spaßlevel erreichst und voll abgehst und dich am nächsten Tag nicht daran erinnern kannst, würdest du das bevorzugen oder den gemütlichen Grillabend mit deinen Jungs, wo ihr ganz casual irgendwie eure Gespräche führt, vielleicht nebenbei Fußball guckt oder was auch immer. Das habe ich jetzt, glaube ich, hinzugefügt. Ich glaube, so mit Fußball kam er dann nicht, aber so in dieser Konstellation ist es an sich ein ganz normaler Abend, ein unscheinbarer Abend.
Mhm.
Aber du erinnerst dich daran. So, es ist halt so one more, so einer mehr von diesen Tagen. Ich habe in dem Moment, und ich kenne deine Antwort auch darauf, nicht eine Sekunde gezögert, weil genau das es am Ende ausmacht.
Absolut, absolut. Und darauf sollten wir uns immer wieder besinnen. Absolut. Es geht um die kleinen Dinge und vergesst eure Beziehung nicht, liebe Leute. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was am Ende daraus hervorgehen soll, aus beiden Parts dieser Podcast-Folge. Vielleicht, ja, wir wollten schon wieder über so viel anderes reden, aber das werden wir uns fürs nächste Mal aufsparen. Wir wollten über richtig und falsch reden. Was ist richtig, was ist falsch? Welche Moral steckt dahinter? Gibt es überhaupt richtig und falsch? Sollte man an Entscheidungen alleine treffen oder mit anderen? So, wann sollte man eine Sache alleine entscheiden? Weil mit anderen gibt es ja sicherlich auch Leute, die gibt es nicht nur sicherlich, sondern die gibt es, die Entscheidungen immer nur mit anderen treffen. Was sagt das über die Person aus? Und was sagt das über die Person aus, wenn Menschen Entscheidungen komplett alleine treffen und sich ein Auto kaufen und nicht mal erzählen? Kleiner Seitenhieb in deine Richtung, Bro. Aber nein, über all diese Dinge werden wir in den nächsten Folgen, wahrscheinlich schon in der nächsten Folge sprechen. Weil uns jetzt gerade ein bisschen die Zeit im Nacken steht, aber um unserer Tradition, die wir seit ein paar Wochen aufrechterhalten, gerecht zu werden, würde ich zum Abschluss noch eine Frage des Lebens stellen, Let's die go. Ihr da draußen euch für euch schon mal beantworten könnt und beim nächsten Mal werden wir sie beantworten. Und diesmal ist die Frage, wenn du zwei Fragen beantwortet bekommen könntest, die eine Frage bezieht sich auf dein eigenes Leben, das heißt, im Kontext deines Lebens eine Frage, die du direkt beantwortet bekämst. Und die andere Frage bezieht sich auf alles, auf die Welt, auf eine Frage, die du generell in die Welt hast. Welche beiden Fragen würdest du wählen?
Okay, nehme ich so mit. Da muss ich
drüber nachdenken.
Nehmen wir so mit.
Ich habe schon ein paar coole Gedanken dazu, aber kleiner Cliffhanger fürs nächste Mal. Genau. So, in diesem Sinne, ganz, ganz viel gesagt, ganz, ganz viel noch nicht gesagt, aber das war ja nicht die letzte Folge Mindset-Gelaber, von daher schaltet beim nächsten Mal gerne auch wieder ein. Das war mal wieder eine Folge Mindset-Gelaber mit dem wunderbaren Volkan und meiner Wenigkeit. Abonniere uns, wo auch immer du uns hörst und wenn die Folge dir gefallen hat, teile sie mit jemandem, der sie auch hören sollte. Bis zum nächsten Mal und vergesst die Liebe nicht. Peace out.
Peace out.